Hallo, 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 ich begrüße dich ganz herzlich zur 10. Ausgabe von Hier ist ein Mensch, die 10. Showstellung mit einigen Neuerungen, mit einem Feinschliff, mit einem Rundumputz, und ich habe mir so ein paar reiche Sachen überlegt. Du wirst das gern, wenn du dir den Podcast anhörst von Anfang bis zum Schluss. Es gibt ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen, ja, so Schönheitspflege, so ein bisschen Aufputz gemacht habe, so ein bisschen geschmückt für einen Christbaum. Hör dir die Show an und gib mir Feedback. Ich bin gespannt, was du zur heutigen Ausgabe sagst. Ich habe, wie gesagt, ich habe Feinarbeit geleistet. Mal schauen, wie du dazu stehst, was ich mir für heute einfallen lassen habe. Ich will mich gar nicht lang mit Intro auffallen. Es ist die 10. Show. Es geht gleich los mit verschiedensten Themen, die dich hoffentlich auch interessieren. Und wir starten gleich mit der Intro-Musik. Und dann geht's mitten hinein in Medias Res, in die Show. Und wir hören uns dann zur Verabschiedung wieder. Bleib mal gewogen und schau, was dich erwartet. Mit Freuden habe ich gelesen, dass für die Switch unter anderem ein Bomberman-Ableger herauskommt. Und zwar nennt sich der irgendwie Bomberman Battle Mode 64 oder so ähnlich. Da müsste ich genauer noch nachschauen. Aber er kommt eben für die Switch und zeitgleich mit der Switch am 27. Mai. Das ist bei Aufnahmedatum heute. Das wird dir wahrscheinlich nicht interessieren, wenn es das in 2-3 Jahre erst, aber am 27. Mai 2021 erscheint auf Switch, PS4 und PS5 Bomberman Battle Mode 64 oder so. Und was ist Besonderes an diesem, also Bomberman R, wurscht, was ist besonders an diesem Bomberman? An diesem Bomberman ist besonders, dass es einen Battle Royale mit bis zu 64 Spielern geben wird. Und ich bin ja wirklich froh über diese Meldung. Also, zwiegespalten, aber dazu komme ich später. Aber einerseits bin ich froh über diese Meldung, weil ich schon lange ein Bomberman-Spiel suche. Und es ist so, ich habe momentan keine PlayStation 4 oder PlayStation 5. Ich habe aber eine Switch und ich habe eine Xbox Series X. Und für die Xbox Series Serie sollte das Spiel auch irgendwann einmal im weiteren Verlauf kommen. Aber jetzt einmal 27. Mai 2021 erscheint es für Switch und PS4, PS5. Der Battle Royale Modus, der ist wirklich gut, weil ich habe schon lange nach einem. ich traue mich ein bisschen im Kreis. Also, ich habe schon lange nach einem Bomberman-Spiel gesucht. Ich habe momentan keines. Und dieses Spiel ermöglicht einen Online-Modus, einen Versus-Modus für bis zu 64 Spieler. Das Spiel ist free to play. Und da kommen wir jetzt zu dem, wo ich gesagt habe, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil free to play heißt ja natürlich auch immer so ein bisschen zahlen noch und nöcher, und irgendwann stehst du vor einer Paywall und kommst nicht mehr weiter, wenn du nicht immer ständig irgendwie ein paar Euro einschmeißt. Was ich ausgelesen habe, ist es bei dem Spiel so, dass man einen Season Pass abschließen kann und dadurch die Vertreiber, die Hersteller und die Publisher des Spieles Geld verdienen, indem man nämlich den Season Pass sich kauft. Man soll dazu nicht gezwungen werden. Also, was ist der Vorteil? Ich kann jetzt nur von dem ausgehen, was ich gelesen habe. Ja? Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Aber was der Inhalt dieses Season Passes sein soll, ist folgender. Es sollen keine Waffen oder bessere Bomben oder sonst irgendwas sein, sondern rein kosmetischer Natur ein Metal Gear Solid Bomberman-Verschnitt sollte irgendwie dabei sein. Also, wenn man auf sowas steht, dann Natürlich. Und was er sonst noch beinhaltet, der Season Pass, weiß ich momentan nicht. Ich werde mir das Spiel mal anschauen, ja, und dann werde ich natürlich mehr berichten. Aber so an sich gefällt mir ja die Idee. Und wirklich, also dieses Spiel, man braucht auf der Switch nicht einmal Switch Online besitzen, sondern einfach nur in den eShop gehen und sich dort das Spiel Bomberman Online R Battle Mode 64, was weiß ich. Man findet es, glaube ich, eh gleich, weil es eh wahrscheinlich vorgestellt wird. Also das muss man sich downloaden und dann hat man das. Und ja, man kann dann wirklich wunderbar Bomberman mit bis zu 63 anderen spielen. Und ich muss ja sagen, ich bin ja ein Fan der Serie. Also Serie ist ja keine, weil es ist eigentlich nicht Teil der Serie. Was ist Bomberman Online, also das Bomberman Battle Mode? War ja ursprünglich gedacht als Google Stadia Exclusive. Ist es aber nicht mehr. Jetzt kommt es nämlich auch, wie gesagt, auf die anderen Plattformen. Jetzt einmal angefangen mit Switch und PlayStation 4 und PlayStation 5 und dann eben mal die Xbox Series. Dort soll es dann auch erscheinen. Es ist kein Google Stadia Exclusive mehr. Ja, jetzt bin ich da, habe total den Faden verloren. Wo wollte ich jetzt ansetzen? Ja, ich war schon wieder. Ich bin mich auch, also das Tetris 99 und das Pac-Man 99, was ja jetzt anders geortet ist, weil man es ja dadurch durch die Switch Online-Mitgliedschaft irgendwie bezahlt, ja. Also, aber diese zwei Titel spiele ich auch sehr gerne. Ich mag die zwei Spiele. Und so ein bisschen Battle Royale mit alte Spielprinzipien, das finde ich wirklich sehr ausgekocht und wirklich ganz lustig. Und mir gefällt das. Und ich werde mir jetzt einmal, ich verspreche euch Folgendes, ich werde mir jetzt einmal das Bomberman anschauen, den Battle Royale, und in einer der nächsten Folgen, wann ich mir eine fundiertere Meinung gebildet habe, eine persönliche Meinung, wo ich dann auch schon mehr sagen kann, was ist in dem Spiel drin und ist gut oder ist nicht gut, zumindest laut meiner Sichtweise, dann werde ich euch mehr darüber erzählen, euch besser darüber informieren, weil ich weiß ja, dass mir viele Gaming-Fans, viele Gaming-Freaks zuhören. Ich werde mir jetzt also mal ein bisschen intensiver mit dem Bomberman Online R auseinandersetzen und werde euch dann ein bisschen zu meinen Eindrücken schildern, wie mir das Ganze gefällt und ob es einen Sinn hat, sich das überhaupt zu holen. Ich glaube, das war's zu dem Thema. Schließen wir das ab, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe heute noch ein bisschen was zu erzählen, ich habe noch was erlegt. Erlegt, ja. Ein Hirsch habe ich erlegt. Nein, ich habe mir was überlegt und das kommt jetzt gleich. Ich muss euch jetzt einmal eine Geschichte erzählen, eine sehr ernste Geschichte aus meinem eigenen Leben. Es ist nämlich so, ich habe noch nicht oft drüber gesprochen, aber es ist so, ich habe als Kind nicht geredet. Ich habe wirklich, also ich bin auf die Welt gekommen und habe mich eigentlich eh ganz normal entwickelt, aber ich habe wirklich, die Jahre sind vergangen und wie ich 3-4 Jahre alt war, haben sie meine Eltern zum Wundern angefangen, weil ich noch gar nichts gesagt habe. Ich habe nicht einmal mehr gesagt, nicht einmal Papa, Mama, Schuhe, gar nichts. Ich habe nichts geredet, ja. Und das ist meine Eltern dann wirklich schon sehr spanisch vorgekommen. Aber sie haben sich gedacht, ja, der Bub ist vielleicht ein bisschen langsamerer, Oberösterreicher, braucht ein bisschen länger. Und haben mich dann so weit auch in Ruhe gelassen, auch wie ich dann eingeschult worden bin mit 6,5 Jahren. Und auch wenn ich noch nichts gesagt habe, haben sie meine Eltern dann wirklich Sorgen gemacht. Und sie sind mit mir zum Arzt gegangen und der Arzt hat mich untersucht, am Kopf, am Arsch, am Hirn, überall. Und hat gesagt, nein, da ist nichts auffällig, das Kind ist gesund, es redet halt nichts. Aber warum das so ist, das hat der Arzt leider auch nicht sagen können. Und so ist es halt dahin gegangen. Und irgendwann, wie ich so 12, 13 Jahre alt war, haben sie meine Eltern und Großeltern damit angefangen, dass der Bub halt einfach nichts redet. Und der ist stumm und sagt nichts. Und sie haben sich zwar bemüht und haben wirklich probiert, dass wir was beibringen und dass ich mit einer rede und kommuniziere. Es ist nur leider nichts geworden. Ja. Und dann haben sie irgendwann einmal akzeptiert, dass man eher einen Schaß aus einem Toten rauskriegt, als aus einem Reglerbuben ein Wort. Und so haben wir dann gelebt. Und erst wie 26 oder 27 war, ich weiß noch, da bin ich mit meiner Mutter gesessen beim Mittagessen am Mittagstisch Und wir haben gegessen eine Suppe und plötzlich habe ich gesagt, die Suppe ist versalzen. Und meine Mutter hat wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschaut und gesagt, Manfred, hörst Bue, was ist los mit dir? Und ich habe gesagt, wieso? Und sie hat gesagt, ja, du redst ja, du warum redst denn du? Und ich habe gesagt, warum soll ich nicht reden? Und sie hat gesagt, ja, du hast ja bis jetzt kein Wort in deinem ganzen Leben, hast du kein Wort gesagt. Darauf habe ich es angeschaut, meine Mama, und habe gesagt, ja, bis jetzt hat ja alles passt. Eher öfter in so Diskussionen oder auch Podcasts wie, fangen wir anders an, also wann über in Diskussionen oder Podcasts oder auch in Zeitschriften oder so über Filme diskutiert wird, wird oft die schauspielerische Leistung ins Gewicht gelegt bzw. in die Kritik mit einbezogen. Und da tue ich mir oft ein bisschen schwer, weil ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt, weiß ich, wie viel besser auskenne, aber ich habe ein bisschen Einblick in die Materie. Ich bin ja ausgebildeter Schauspieler und es ist nicht so einfach zu sagen, naja, die schauspielerische Leistung war wahnsinnig gut und wahnsinnig schlecht. Man kann das natürlich schon objektiv oder subjektiv ein bisschen beurteilen. Wie gesagt, das ist trotzdem sehr subjektiv. Aber die schauspielerische Leistung anhand eines Films oder eines Rollentypus zu referenzieren, das ist meines Erachtens ein bisschen unfair dem Schauspieler gegenüber, weil wie gut ein Schauspieler spielt oder wie gut er in einem Film oder einem Theaterstück herüberkommt, hängt von so vielen, unendlich vielen Faktoren ab, dass einfach gar nicht, ich würde schon fast sagen, legitim ist, ein Urteil über einen Schauspieler zu fällen, wenn man den Schauspieler nicht eingehend studiert hat und zumindest nicht, also ich will jetzt gar nicht nur auf Rollen beschränken, man muss mehrere Facetten des Schauspielers kennen. Weil wovon hängt eine schauspielerische Leistung ab? Erstens einmal vom Drehbuch, vom Rollentypus und vor allem, das ist das Allerwichtigste, die schauspielerische Leistung hängt vor allem von der Regie ab. Ja? Es ist selten oder es kommt nicht so oft vor, dass ein Schauspieler besser agiert als seine Regie. Das ist ganz wichtig. Also ein guter Regisseur holt aus einem minder, sagt es wieder so blöd an, aber aus einem Schauspieler, der vielleicht nicht so viel Einfühlungsvermögen hat, holt ein guter Regisseur einfach eine Glanzleistung, die durchaus Oscar-reif sein kann, holt der gute Regisseur aus ihm heraus. Ein schlechter Regisseur vernichtet gute Schauspieler. Das ist einfach so. Und ich habe schon mit Regisseuren verschiedenster Kategorie zusammengearbeitet. Regisseuren, die entweder kein Talent gehabt haben oder denen es vollkommen wurscht war oder die nicht die Erfahrung gehabt haben, selbst Schauspieler. Also damit sind wir ja gleich beim Punkt. Also Regisseure, die selbst schauspielerische Erfahrung haben, wissen am besten, wie man aus einem Schauspieler das letzte Quäntchen Geilheit rausbringt. Das ist wirklich so, ja. Und wenn ich in meinem Schauspielerleben mit Regisseuren zusammengearbeitet habe, die selbst einmal Schauspiel studiert haben oder sogar Schauspieler waren, also das ist 101 zu einem Regisseur, der von der Filmhochschule kommt und keinem Tutten und keinem Blasen Ahnung hat von irgendwas, was mit schauspielerischer Leistung zu tun hat. Also einen Schauspieler zu verdammen, nur weil er in einem Film vielleicht nicht die Leistung erbracht hat, die einem selbst zum Gesicht steht, das ist völlig falsch. Und ich ärgere mich immer, wenn so, ich würde jetzt nicht Pseudo-Kritiker sagen, ja, also die schauspielerische Leistung war ja vollkommen schlecht, ja, weil das ist von so viel abhängig. Und steckt denselben Schauspieler einmal in einen anderen Rollentypus und bei einem anderen Drehbuch und bei einem anderen Regisseur und derselbe Schauspieler kann eine Leistung vollbringen, dass man nur so mit den Ohren schlackert. Ja? Also da muss man sehr vorsichtig sein und ich will natürlich auch ein bisschen eine Lanze brechen für Schauspieler, weil die in dieser Richtung meines Erachtens oft zu Unrecht und völlig falsch beurteilt werden. Es ist ja so, dass man einfach auch nicht jeden Schauspieler in einen gewissen Rollentypus zwängen kann. Jetzt sage ich da die ganze Zeit Rollentypus, was meine ich damit? Wenn einer dazu prädestiniert, jetzt ja optisch oder auch von seiner, gib mir auf dünnes Eis, ich würde jetzt nicht sagen innere Veranlagung, weil damit deutet schon wieder was an, was nicht stimmt, ja. Aber wenn ein Schauspieler sich wohler fühlt, psychopathische Rollen zu übernehmen, jetzt nicht, weil er selber ein Psychopath ist, der Leute umbringt, sondern einfach, weil er sich einfach wohlfühlt damit und weil er das einfach bringen kann, dann wirst du denselben Schauspieler vielleicht nicht dazu bringen können, den jugendlichen Liebhaber zu spielen, der eine geile Blondine anbrät. Ja? Das ist einfach, manche Schauspieler schauen einfach nicht aus wie der Brad Pitt und haben auch nicht die Veranlagung wie der Brad Pitt, dass er eben ein Frauentyp ist und ein Frauenheld. Weder optisch noch innerlich. Ja? Wobei ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen will, dass der Brad Pitt prädestiniert ist für jungjugendliche Liebhaber, aber es war jetzt mal, man rein optisch schaut er ja gut aus, der Brad Pitt, sagen wir mal so, ja. Und es ist, man tut sich einfach schwer, also ich zum Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber als Jugendlicher, was man heute nicht mehr merkt, habe ich ja doch einigermaßen gut ausgeschaut und vor allem in der Schauspielschule wollte man mich ständig in den Typ jugendlicher Liebhaber hineinzwingen. Ich habe aber damit nichts angefangen. Ich habe einigermaßen gut ausgehört als Jugendlicher. Man merkt es jetzt nicht mehr, es war tatsächlich so. Ja. Man wollte mich in diesen Typus hineinzwingen, einfach du schaust gut aus, du protzt Frauen an. Ich wollte es aber nicht, ich wollte immer was Lustiges spielen, was Kurriles, was Schräges, das ist das, wo ich mich wohlgefühlt habe, ja. Und wenn man mich in einen Romeo von einem Shakespeare einsteckt und ich die Julia anschmachten muss und ich mich von Adam bis Eva, von der Haarspitze bis in den kleinen Zehennagel nicht wohlfühle dabei, dann könnte man meinen, ich wäre ein schlechter Schauspieler, weil sich das schlechte Gefühl von mir ja auf dich als Zuschauer überträgt. Steckst du mich aber in einen Richard den Dritten, ja, bin ich jetzt optisch auch nicht dafür ausgelegt, aber innerlich, ich fühle mich bei einem Richard den Dritten wohl. Oder wenn du mich in eine komische Rolle einsteckst, ich fühle mich wohl darin, ja, und dann wirst du sagen, okay, das ist ein genialer Schauspieler. Und ich hoffe, du weißt jetzt, worauf es mir ankommt, ja. Es ist wirklich unfair zu sagen, dieser Schauspieler ist schlecht, nur weil man einen Film von ihm gesehen hat und wo er nicht so brilliert hat, ja. Man kann sagen, die schauspielerische Leistung in diesem Film war schlecht. Das heißt aber nicht, dass derjenige Schauspieler ein schlechter Schauspieler ist. Was viele nicht wissen, ich war einmal in meiner Jugend, also nach dem Gymnasium, war ich so ausgelaugt und so überlastet und so strapaziert, psychisch, geistig, seelisch, ja, dass ich mich in ein Kloster zurückgezogen habe für ein paar Jahre. Und in diesem Kloster war es Sitte, am Karfreitag war immer das Karfreitagsessen. Und wir sind mit den Mönchen, also die Gruppe Mönche, die alle ein Schweigegelübnis abgelegt hatten, sind wir am Freitag beim Abendessen zusammengesessen. Und das Besondere an diesem Abendessen am Karfreitag war immer, da hat immer ein Mönch für einen Satz sein Schweigegelübde hochoffiziell brechen dürfen und er hat einen Satz sagen dürfen. Und das war immer das Highlight des Jahres, weil das war größer als Weihnachten, weil da hat wirklich ein Mönch für einen Satz, wirklich für einen wichtigen, richtigen und nötigen Satz, hat er sein Schweigegelübnis brechen dürfen. Und ich weiß noch, wir sind einmal zusammengesessen am Freitag, an einem Karfreitag zu Ostern, und der Franziskus steht auf und sagt den Satz: die Kartoffeln sind batzig. Da hat er sich niedergesetzt, es war ruhig, es hat wieder jeder geschwiegen, das war sein Satz, den er gesagt hat und das war's dann, ja. Und im Jahr drauf, wieder Karfreitag und da war der Benediktus dran und hat auch einen Satz für einen Satz hat er sein Gelübnis unterbrechen dürfen und hat gesagt, die Kartoffeln sind überhaupt nicht batzig. Dann war es wieder ruhig, dann hat keiner was gesagt und alle haben weitergegessen und ein Jahr später hat dann der Obermönch, der Bruder ist dann aufgestanden und hat seinen Satz sagen dürfen und er hat gesagt, wenn die depperte Streiterei jetzt nicht bald aufhört, dann nehme ich einen von euch zwei und der schlagt den anderen damit. Wir kommen jetzt zu einer ganz neuen Kategorie, die ich jetzt einmal ausprobiere. Diese neue Kategorie nennt sich
Der zerlegte Witz.
Der zerlegte Witz, worum geht's? Ich trage euch einmal zuerst einmal, das Erste, was ich tue, ich trage euch einen Witz vor. Diesen Witz werde ich zerlegen in seine Bestandteile und werde fachmännisch, weil ich ja einmal ein Kabarettist war, werde ich ganz fachmännisch zerlegen und analysieren und euch schildern, warum dieser Witz eigentlich witzig ist und was der Witz des Witzes ist. Ich probiere die Kategorie einmal aus, schau mal, wie es ankommt, schau mal, was draus wird und ob das überhaupt irgendwie brauchbar oder verwertbar wird. Wir probieren es einmal aus. Jetzt kommt einmal der Witz. Ein Nockerter läuft mitten am helllichten Tage über den Wiener Naschmarkt. Das sieht ein Gesetzeshüter, unser Freund und Helfer, hält den Nockerten auf und sagt, Sie, was rennen Sie mitten am helllichten Tag nackt über den Naschmarkt? Ja, das gibt eine saftige Strophe. Darauf der Nackte, bitte, Sie können nicht, wissen Sie, ich hab eine Frau und 8 Kinder daheim, ich kann mir nichts mehr leisten. Darauf sagt der Polizist, ach so, ja gut, dann sind Sie entschuldigt, Sie haben ja quasi das Arbeitsgewand da. Jetzt analysieren wir diesen wirklich sehr lustigen, sehr guten Witz. Wie schaut das aus? Was sind die Bestandteile dieses Witzes? Der Witz fängt schon mal ganz witzig an, nämlich, dass ein Nackerter über den Wiener Naschmarkt läuft. Das Witzige an dieser Tatsache ist ja jetzt eigentlich nicht der Wiener Naschmarkt, der ist so an sich vielleicht nicht ganz lustig, aber ein Nackerter. Wir stellen uns vor, einen nackten Mann, der über den Wiener Naschmarkt geht. Das alleine das ist schon mal, da denkt man sich, ha, ist das gut, nicht? Und da lacht man gleich einmal, weil man stellt sich natürlich gleich mal einen Mann vor, der vielleicht ein bisschen beleibt ist und mit dem Gehänge zwischen den Beinen da spazieren. Also ein Nackerter ist immer gleich mal so ein bisschen ein skurriles Lachen vorprogrammiert, ja, weil Nackerter ist nicht normal. Dann geht er nur mitten am helllichten Tag und keiner weiß warum, geht er über den Wiener Naschmarkt. Das hat schon mal was sehr Skurriles und man denkt sich, ja, das ist nichts Alltägliches. Schau mal, das erste Lachen vorprogrammiert. Dann kommt ein Polizist und Polizisten, ich will jetzt nicht Autoritäten in Frage stellen, ja, aber Polizisten in Witzen haben immer schon ein bisschen was Lustiges, ja. Also Autoritäten in Witzen sind immer schon ein bisschen was, wo man sich denkt, Pointe, ja. Also das, da weiß man das, da kommt was, ja. Und dann geht's weiter. Also der Polizist droht dem Mann, er will ihm eine saftige Strafe aufbrummen, weil er nackert über den Wiener Naschmarkt geht. Und jetzt stellen wir sich das weiter vor und da denkt sich der Mann, sagt, nur bitte, ich kann nicht, ich habe eine Frau und 8 Kinder. Und da denkt man sich, ja, genau, so geht's mir auch. Ich kann mir auch nichts mehr leisten. Ich habe eine Frau und 2 Kinder und habe schon kein Geld mehr. Und da lacht man, und der Gesetzeshüter natürlich nur, hört sich das an, ja. Und so, und dann sagt er nämlich noch, weil dann klappt man schon, das war die Pointe, ja, das ist schon ein bisschen, ja, das ist schon ein bisschen so in die Richtung Pointe, ich habe eine Frau und auch Kinder, das ist natürlich, das ist schon ein bisschen die Pointe, aber die echte Pointe, mit der kein Schwein mehr rechnet, die toppt das Ganze noch, setzt das Ganze, dem Ganzen noch die Sahnehäubchen auf, in denen mich der Ordnungshüter, die Autoritätsperson, die ein bisschen pointiert ist, und sagt, sie sind in der Arbeitskleidung. da ist das nicht lustig. Das ist so ein lustiger Witz. Und das ist nämlich die Pointe, ja. Mit denen, die Pointe hast du beim Witz, es ist unerwartet und keiner rechnet damit. Und damit, dass der Ordnungshüter, die Autoritätsperson sagt, das ist die Arbeitskleidung. Der Witz ist ja, dass der gar keine Kleidung anhat. Der ist nackt, der ist nackt und der sagt, das ist die Arbeitskleidung. Da ist das witzig, das ist doch der Urwitz, oder? Ich habe ja beim letzten Podcast angekündigt, dass ich das eigentlich gar nicht so mag, dass, und eigentlich gar nicht mehr machen will, dass ich in meiner Podcast-Show in Hier ist der Mensch etwas mache, was ich jetzt dann doch wieder mache. Überraschung! Wem sei es wurscht? Also das ist, wem sei es eingefallen? Ja? Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe eine Kategorie, die heißt was spiele ich derzeit, was schaue ich derzeit, was lese ich derzeit und so ein bisschen, ja. Und ich habe letztes Mal gesagt, ja gut, das streue ich mal so ein, aber ich möchte es eigentlich gar nicht öfter machen. Und weil es ist so, Überraschung, ich mache es heute wieder und ich möchte ein bisschen darüber, also darauf eingehen, was lese ich, was schaue ich, was höre ich, was spiele ich, warum höre ich jetzt nicht auf zu sprechen. Das, was ich jetzt momentan spiele, ist aber nur so, da hat sich nichts dran geändert, weil das Spiel doch sehr lange ist. Es ist immer noch eine Mission, Red Dead Redemption 2 täglich. Was spiele ich noch? Ich habe mir vor wenigen Tagen auf der Xbox Series X ein Spiel gekauft, das gar nicht für die Xbox Series X erschienen ist. Und auch nicht dafür optimiert wurde, was aber trotzdem gibt, weil nämlich die Xbox Series X genialerweise abwärtskompatibel ist. Und so habe ich mir einen lange gehegten Wunsch erfüllt und mir endlich Titan Quest gekauft. Titan Quest ist ein Action-RPG, so in der Richtung, so im Stile von Path of Exile, Diablo. Nur dass es halt in der griechischen Antike spielt und die griechische Mythologie eingewoben wird, eingepflegt wird ins Spiel. Und ich bin ja ein Verehrer der griechischen Mythologie. Ich verehre sie wirklich vehementest. Und deswegen ist es mir schon ein lang gehegter Wunsch, dass ich dieses Spiel endlich einmal spiele. Und jetzt habe ich das in die Tat umgesetzt. Und was soll ich sagen? Ich klebe an diesem Spiel. Ich spüre nichts mehr anders die letzten Tage. Es ist genial. Ich liebe es. Also wunderbar, wie das Spiel mich motiviert. Obwohl ich eigentlich immer dasselbe tue, nämlich immer nur da sitzen und immer auf X drücken, weil das ist einfach nur, du mäßt halt nach der Reihe irgendwelche Sagengestalten vom Satyr über Skelette und riesige Arachnoiden, also Spinnenwesen, mähst du in die ewigen Jagdgründe. Also außer X-Drucken tust du über dem Spiel nicht viel, aber es ist so genial. Man kann ja eigentlich jede Tätigkeit auf einen nicht vermittelnde Grundessenz minimieren. Also man kann ja sagen, warum taugt es so, wenn man beim Fußballspielen 22 Haxen am Ball nachrennen, ja. Aber es ist halt einfach doch etwas sehr Schönes. Und Titan, ja, das wollte ich nur sagen, bei uns im Mühlviertel sagt man Titan Quest, also nicht Titan Quest, bei uns im Mühlviertel sagt man Titan Quest. Und Titan Quest ist etwas Wunderbares, ein wunderbares Spiel, das mich motiviert, immer mehr und mehr und mehr und mehr zu wollen. Es ist einfach ein wunderschönes Loot-Spiel. Das Schöne daran ist ja das Hochleveln, das von ein Level nach dem anderen zu steigen, bessere Waffen zu bekommen. Das ist so eine richtige Loot-Gier, eine richtige Gier nach besseren Waffen, besseren Schilden, besserer Rüstung, die entsteht. Und das ist wunderbar bei Titan Quest. Das wollte ich nur gesagt haben. Das Spiel momentan und eben Red Dead Redemption 2 und dann noch dazu so Spiele wie Crash Team Racing, also das, was ich letztes Mal schon erwähnt habe. Das Spiel. Was schaue ich momentan? Jetzt wird es lachen, jetzt wird es sagen, der alte Knacker, jetzt wird er schon langsam senil, jetzt sollte er sich dann einmal in ein Seniorenheim, in ein Pflegeheim verdünnisieren, weil der Riegler hat sich Flimmit gegönnt. Was ist Flimmit? Flimmit ist der österreichische Streamingdienst. Der ist nicht teuer, der kostet 4 oder 5 Euro im Monat, aber ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen. Ich habe mir den auf jeden Fall gegönnt und ich liebe es. Ich liebe die Klassiker anzusehen mit Hans Moser, Peter Alexander, alles drin. Die neigen Sachen schaue ich gar nicht so. Und ich habe eine Serie meiner Kindheit wieder entdeckt. Das ist, bitte nicht lachen, aber ich liebe es, den Leihopa zu sehen. Der Leihopa ist eine Familienserie aus Mitte den 80ern mit dem Alfred Böhm und wunderbar. Also es ist erstens einmal natürlich eine Reminiszenz an meine Kindheit, weil ich weiß, wie ich bei meinen Großeltern in der gemütlichen, heimeligen alten Wohnung meiner Großeltern, die ist immer geschaut, ob die Serie der Leihopa mit Alfred Böhm und da war ich gerade einmal, da war ich gerade in dem Alter wie die Kinder, die der Leihopa Alfred Böhm da in der Serie betreut hat. Also einerseits mal eine Erinnerung an die Kindheit und zweitens natürlich, ich finde immer noch eine wunderschöne Serie, die ist so harmlos, die ist so friedlich, die ist einfach, da ist nichts Bösartiges an der Serie, es ist einfach eine heile Weltserie und ganz besonders liebe ich ja die Doppelkonferenzen, die in die Serie eingewoben worden sind, mit, also zwischen Alfred Böhm und Hans Holt, wunderbar, das sind zwar also ein Krantler und ein Zyniker, die sich ständig Wortgefechte liefern, wunderbar, also ich mag die Serie, ich will es auch gar keinem ans Herz legen, ich weiß nicht, ob das irgendwem gefällt, aber ich liebe die Serie der Leihopa, das schaue ich gerade und bin sehr glücklich damit. Nur dazu, also nebenbei schaue ich noch einige Filme und so, darauf will ich gar nicht so eingehen, weil das, da gibt es andere Podcasts, die machen das viel besser als ich und viel spezialisierter und versierter als ich, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und weil ich gefragt worden bin, im letzten Podcast habe ich gesagt, ich lese derzeit Resurrexit von der Odin Raven. Das ist ein Self-Publishing-Book oder zumindest ein, also Self-Publishing, die ist ja schon bei einem kleinen Verlag, also man muss ja wirklich Respekt zollen. Die hat es geschafft, bei einem kleinen Verlag unterzukommen, ist eine sehr liebe Freundin von mir, die Odin Raven, und hat einen Roman geschrieben, hat schon mehrere Romane und Kurzgeschichten geschrieben, aber dem, was ich jetzt lese, ist Resurrexit, und da geht es um einen Templer, nein, ich will gar nicht zu viel verraten, es geht um einen Templer, der in die Jetztzeit verschlagen wird und sich in eine Frau, der jetzt, also ein Templer aus dem Mittelalter, also der Templerorden, also wenn man das so die Kreuzzüge und so und die Zeit, also im Mittelalter, und der wird in die jetzt, also ich will gar nicht zu viel drauf eingehen, wie die Geschichte läuft, aber er wird aus verschiedensten Gründen in die moderne Zeit von heute verschlagen, verliebt sich in eine Frau von heute, hat mit der Situation und der Welt, die ihm so fremd ist, zu kämpfen. Es hat einen gewissen subtilen, sehr lustigen Humor. Es ist auch eine schöne Liebesgeschichte. Ich mag den Roman und ich mag auch die Odin. Also jetzt hätte ich mich schon fast so plappert, ich liebe sie, das stimmt ja gar nicht. Erstens einmal ist sie verheiratet und zweitens wohnt sie in Deutschland. Also, aber es ist doch eine Art von Wertschätzung, die ich für diese Frau hege und es ist auf professioneller Natur und auf freundschaftlicher, amikaler, professioneller, kollegialer Natur liebe ich diese Frau wirklich und ich mag ihren Roman und den lese ich gerade und ich bin jetzt knapp davor, dass ich ihn abschließe und es hat mir sehr gut getan, dieses Buch, wo es auch sehr viel um Glauben und Zuversicht und Vertrauen geht, zu konsumieren. Das war ja wirklich ein wunderschönes Buch. Und weil ich gefragt worden bin, eben wie ich gesagt habe, Resurrexit ist im Amazon Store erhältlich und ist von der Odine geschrieben, Raven, also wie der Vogel auf Englisch, Rabe, Raven, weil ich gefragt worden bin. Und das lese ich immer noch. Ich lese aber auch noch 4 Seiten für ein Halleluja. Das ist ein, habe ich das letzte Mal schon erzählt, was das ist? Ich mach's nochmal. Das ist ein Sachbuch, ein Fachbuch oder Sachbuch, ist ja wurscht, auf jeden Fall ein Buch, wo es darüber geht, über richtig prägnant schreiben, also ein Schreibratgeber. Und das ist immer ganz interessant und auch wichtig für mich, da immer mehr zu erfahren, weil man kann nie so gut sein, dass man nicht im Leben immer noch, auch wenn man Experte ist auf einem Gebiet, man kann immer mehr dazu lernen, man lernt nie aus und man ist nie am Ende der Fahnenstange, weil die Fahnenstange geht unendlich weit hinaus. Das glaubt man zwar nicht, man glaubt immer das Ende zu sehen, es ist aber trotzdem weit weg, also vertraut es mir. Und dann lese ich noch, das habe ich mir gekauft, im englischen Original, auch ein Self-Publishing-Buch eines Amerikaners, wo ich den Namen vergessen habe, das heißt Brave and Other Things I Will Never Be. Das ist ein humoristisches Buch über einen jungen Amerikaner, also ich weiß nicht, ob er jetzt noch so jung ist, aber wie er das Buch geschrieben hat, war er 25 und er ist in einer Familie aufgewachsen, wo er eines von 18 Kindern war und von diesen 18 Kindern waren 3 leibliche Kinder der Eltern und der Rest ist adoptiert aus der ganzen Welt geschnetzelt, also ich weiß jetzt nicht, was ich sagen will, also aus der ganzen Welt zusammengekommen und eine riesige Familie mit irrsinnig vielen Geschwistern aus der ganzen Welt adoptiert und er ist mittendrin aufgewachsen und schreibt seine Erlebnisse in humoristischer Form und das lese ich gerade im englischen Original und ich bin draufgekommen und das habe ich vorher gar nicht gewusst, das war ein Überraschungserfolg, dieses Buch, er ist hergegangen, hat es einfach geschrieben und quasi über Nacht hat der 20.000 Bücher verkauft gehabt und er hat gar nicht gewusst, wieso, weil er hat nichts da dafür, außer dass er das Buch geschrieben hat und veröffentlicht, also auf im Amazon Kindle Store gelohnt hat. Und das ist dann anscheinend, also sagt die Legende, was da wirklich dahinter ist, weiß man nicht, ja. Aber das war, sagt die Legende, war das so ein Überraschungserfolg. Und wirklich ein lustiges Buch. Ich lese pro Tag, naja, so eine halbe Stunde. Hauptsächlich deswegen, also nicht nur deswegen, weil es einfach ein lustiges Buch ist, weil ich mir das per Zufall aus dem Kindle Store ausgesucht. Hauptsächlich lese ich auch darum, mein Englisch ein bisschen aufzupeppen, also meine Sprachkenntnisse ein bisschen zu verfeinern und verbessern. Also das ist eigentlich der Grund und deswegen 10 bis 30 Minuten täglich aus diesem Buch. Was höre ich? Ich bin auf den Trip gekommen, dass mich Remixes total interessieren. Ja, also ich höre gerne Remixes von bekannten 80er und 90er Songs oder nur früher 70er, 60er Jahre. Und wenn es gibt, ja, aber zum Beispiel so ein Stand By Me von Benny King in einer 2010er Remix-Version von irgendeinem DJ, das hat schon was, das hat einen Schwung, also so ein bisschen Workout und das gefällt mir, das höre ich momentan. Und natürlich eh meine Sachen, meine üblichen Classic Rock und solche Sachen und gefällt mir ganz gut. Das war sie also, die 10. Show, die 10. Ausgabe von Hier ist der Mensch. Du hast gemerkt, es hat sich ein bisschen was verändert, es hat sich ein bisschen was getan und ich hoffe, die Neuerungen und die Einfälle, die ich gehabt habe, haben dir zu Gesicht gestanden und haben dich unterhalten und haben dazu geführt, dass du sagst, okay, ich bin jetzt noch glücklicher, noch zufriedener mit der Show und ich habe es wirklich genossen, dir zuzuhören, lieber Manfred, also die Betonung liegt auf lieb, ja, also auf lieber Manfred, ja, weil wir haben den Manfred alle lieb, so wie ich euch lieb habe. Und ich hoffe, ihr bleibt mal gewogen. Ich hoffe, dass ihr mir, wenn euch die Show gefällt, dass ihr mir weiterempfehlt, dass die Show, und was ich am allermeisten hoffe, also was mich wirklich, wirklich glücklich machen würde, wäre, wenn ihr sagt, okay, diese Stunde vielleicht, das war, oder nicht ganz eine Stunde, das war, konnte ich dem Alltag entfliehen und ich habe meine Sorgen zumindest während dieser ungefähr einen Stunde zumindest für 10 Sekunden komplett ausblenden können und habe total vergessen, was an mir nagt, was mich fertig macht. Also wenn ihr so ein Erlebnis gehabt habt oder persönlich du so ein Erlebnis gehabt hast während dieser Show, dann macht mir das ganz besonders glücklich, weil ich weiß, ich konnte etwas bewegen in dir und in einem Menschen etwas zu bewegen. Ich glaube, es ist schwieriger, den Mount Everest einen Millimeter zu verrücken, als in einem Menschen etwas zu bewegen, dass er für einen Augenblick nur seine Sorgen vergisst. Und das ist schön, ja? Also, bleib mal treu, bewerte mich, nimm mit mir Kontakt auf und sei auch bei der nächsten Show, die es sicher geben wird. Vielleicht wieder mit einem kleinen Feinschiff, wenn mir wieder was einfällt. Das dann geben wir den A2 Wochen, ich kann es nicht genau sagen. Und ja, bleib mal gewogen und viel Spaß, toi, 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 bis zum nächsten Mal. We'll be right back.